SRF 2 Kultur.
SRF 4 News und SRF 2 Kultur am 66. Internationalen Filmfestival von Locarno.
Zu Besuch bei der Königin, bei Mary, Queen of Scotland, und zu Besuch beim Herzog, Werner Herzog, dem weltberühmten Regisseur aus Deutschland. Am Mikrofon Erik Fakun. Einer der Stargäste an der diesjährigen Ausgabe des Festivals von Locarno ist Werner Herzog, ein weltberühmter Bayer, ein hochdekorierter Künstler aus einer langen Liste, nur so viel, die Goldene Palme in Cannes, dieses Jahr den Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises für hervorragende Verdienste um den deutschen Film und den diesjährigen Ehrenleoparden hier in Locarno. 1986 hat dieser Regisseur ein filmisches Selbstporträt geschaffen.
Ich bin jemand, der sehr große Strecken zu Fuß geht. Von diesem Punkt aus bin ich vor 2 Jahren zu Fuß losgegangen. Und zwar liegt dieser Punkt hier genau an der Grenze von Deutschland zu Österreich. Und als Kind dachten wir, wir müssten an der Grenze entlang gehen und würden dann, wie wenn man um die Welt herum geht, am selben Punkt nur aus der anderen Richtung wieder zurückkommen.
Einmal um die Welt mit Filmen. Er ist ein Meister des Autorenfilms mit Werken wie Fitzcarraldo, Nosferatu oder Wojtek nach einem Text von Georg Büchner. Große, schwere Stoffe, öfters mal mit Klaus Kinski in der Hauptrolle. Herzog ist aber auch ein Meister des Dokumentarfilms, etwa Grizzly Man über einen Mann, der beschloss, in Alaska unter Bären zu leben und der dann von ihnen getötet wurde. Oder Julianes Sturz in den Dschungel über einen Flugzeugabsturz in den Anden, den eine junge Frau überlebte. Das sind Menschen in Extremsituationen, etwa in jenen Filmen, mit denen er in letzter Zeit Aufsehen erregt hat, besser gesagt 2 Serien eigentlich, Into the Abyss und On Death Row, da geht es um zum Tode Verurteilte in den USA. In diesen Filmen spricht Werner Herzog mit den Insassen oder zum Beispiel auch hier in diesem Ausschnitt, den wir hören werden, mit einem ehemaligen Henker, ein Mann, der 125 Todesurteile vollstreckt hat und der damit abgeschlossen hat. Heute ist dieser Mann der Meinung, dass niemand eines anderen Menschen Leben nehmen darf.
You did how many executions?
They was over 125. I ain't doing no more. I'm done. Nobody has a right to tell you another lie.
Filmredaktorin Brigitte Hering und Online-Redakteur Tom Hägler haben Werner Herzog zum Gespräch getroffen.
Werner Herzog, ich weiß, Sie lesen gerne und viel und Sie haben das auch mal jedem empfohlen, der Filme machen will, als Inspiration. Was lesen Sie zurzeit?
Verschiedene Sachen. Ich lese oft mehrere Dinge gleichzeitig. Ich bin ja kaum ein Kinogeher. Ich sehe 2-3 Filme im Jahr als Durchschnitt, weniger als ein Kinogeher. Im Moment lese ich ein Buch von einem Engländer, J.A. Baker, von dem er gar nichts weiß, The Peregrine, über Beobachtung von Wanderfalken. Das ist absolut unglaublich. Sprache, wie man sie eigentlich seit Joseph Conrad nicht gelesen hat, gehört hat. Und Beobachtung der Welt mit einer solchen Intensität und einer solchen Inbrunst, wie es eigentlich gut wäre für Leute, die Filme machen. Ich sage immer den jungen Leuten oder auch Älteren manchmal, die bei mir in der Filmschule sind, in der Rogue Film School, die Schurken Filmschule, denen gebe ich eine verpflichtende Liste an Lektüre unter anderem auf. Da ist jetzt auch der Peregrine drauf.
Sie sagen eben Lesen, das ist wichtig, um gute Filme zu machen, weniger als Filme schauen. Warum? Also braucht man nicht die Filmgeschichte und die Inspiration?
Nicht unbedingt. Ich wusste ja nicht einmal, dass es Kino überhaupt gibt, bis ich 11 war. Das ist also nicht so unbedingt wichtig. Ich inszeniere Opern, ohne dass ich je als Zuschauer im Opernhaus gewesen bin in meinem Leben. Das müssen Sie nicht unbedingt. Aber natürlich, wenn Sie Filme machen, dann ist es gut, schauen Sie Filme an und machen Sie sich mit der Filmgeschichte vertraut. Aber gleichzeitig eben sage ich, lest, sonst werdet ihr nie einen wirklich guten Film machen.
Kommen wir ein bisschen zu Ihrem Werk und zu dem, was ich sehe, was Sie interessieren könnte. das sind Abgründe, viel Abgründe. Sie tauchen gerne ab, sagen wir es mal so. Und sie tauchen nicht nur in menschliche Abgründe ab, sondern auch in geologische, ganz, ganz klassisch. Was fasziniert Sie so unter der Oberfläche?
Ach, dazu ist ja Kino sehr geeignet, dass wir tiefer in uns hineinschauen, als uns das irgendein anderes Medium erlauben würde. Sicherlich, Sie können das in der Literatur auch, aber Kino ist eben ein besonderes Instrument. Und wenn Sie sagen, ja, in Abgründe hineinschauen, einer meiner letzten Filme, Into the Abyss, hat ja das als Titel. Das hätte auch der Titel sein können von Aguirre, der Zorn Gottes, oder es hätte der Titel sein können über den großen Schweizer Skiflug-Weltmeister Walter Steiner und viele andere Filme auch. Klar, das ist etwas, was mich immer im Kino interessiert hat, wie beschreiben wir uns selbst, wie erkennen wir uns selbst.
Was Sie hier jetzt am Festival neu zeigen, ist On Death Row. Ja. Das sind diese Dokumente über Menschen, die in der Todeszelle sitzen. Tom Hägler hat sich das gestern angeschaut.
Ja, ich habe mich natürlich als erstes gefragt, auch bei Into the Abyss, als ich das angeschaut habe, hat man da nicht mal genug? Also sie mussten ja sehr viel recherchieren. Und wenn man sieht in den Filmen, dass wirklich auch die Leute, die Polizisten, die Fotografen, die haben zum Teil Mühe, sich diese Szenen wieder vor Augen zu führen. Und ich denke, sie waren noch mit viel mehr Material, mit viel mehr Szenen konfrontiert. Hat man da nicht mal genug vom Abgrund, oder?
Ja, Sie treffen natürlich einen Nerv. Zum einen beim Schneiden, beim Drehen selber muss ich funktionieren und da muss ich vollkommen da sein und hellwach sein. Beim Schneiden haben Sie ja Zeit zur Reflexion. Da fingen sowohl der Kötter wie auch ich zu rauchen wieder an. Das heißt, jetzt ist es wieder vorüber. Aber ich sage manchmal, und das ist nicht nur ein Scherz, dieses Thema muss zu Ende sein. Das geht zu sehr an die Substanz.
Aber trotzdem ist das etwas, was wir uns immer wieder anschauen, was uns anspringt. Das sind ja auch horrible Fälle, ganz schlimme Geschichten. Und das sind auch Geschichten, wie man sie in Boulevardzeitungen auf der ersten Seite in so großen Buchstaben sieht, in 10 cm großen Buchstaben. Sie haben natürlich einen ganz anderen Zugang. Wie umgehen Sie bei Into the Abyss oder jetzt bei On Death Row, wie umgeht man da die Sensationsfalle oder die Voyeurismusfalle?
In meinem Fall musste ich da nie nachdenken. Ich habe nur damals, als die Sache anfing, dem Fernsehsender, in dem Fall Discovery, gesagt, ihr macht viel Crime-TV, was ich machen werde, wird dieses Genre des Crime-TVs auf ein ganz neues, viel höheres Niveau heben. Und das hat so Anklang beim Publikum gefunden, dass mich Discovery gebeten hat, um Gottes Willen, können Sie nicht ein paar Filme mehr machen? Ich sagte, ja, das mache ich euch gerne. Das war zu schnell dahingesagt, weil jetzt weiß ich, nach 4 neuen solcher Filme muss das auch ein Ende haben. Ähnlich ist es auch, jetzt vor 5 Tagen habe ich einen Film herausgebracht über dieses Phänomen Texting and Driving und habe dann einen Film zusammengestellt und der ist auf einmal, obwohl er völlig anders ist als alles bisherige, auf einen ganz, ganz sensiblen Nerv getroffen. Das heißt, in YouTube, ich weiß nicht, über 1,5 Millionen Leute haben sich das angeschaut und 40.000 Highschools in den USA werden diesen Film zeigen. Das wären dann nochmal 10, 20 Millionen mehr. Und das ist wie ein Hornissennest im Moment. Und ich habe mir gesagt, wenn ein einziger Unfall dadurch nicht passiert, habe ich alles richtig gemacht.
Sie haben ja in den USA nochmal wie eine neue Karriere gestartet. Sie haben da
Nein,
die Karriere weiter?
Nein, ich habe nie eine Karriere gehabt. Eine Karriere heißt ja, dass man systematisch vorgeht und von A, B, C plant und vorhat, jetzt mache ich als nächsten Schritt dieses und dann jenes. Und jetzt schaue ich schnell mal nach, was in der Bestsellerliste ganz oben steht und daraus mache ich jetzt einen Film. So hat es nie stattgefunden, sondern die Filme sind immer auf mich zugekommen wie Einbrecher in der Nacht. Um 3 Uhr auf einmal ist etwas Geräusch in der Küche und ich stehe auf, schlaftrunken und das sind 5 Einbrecher. Und einer kommt wild mit einer Axt schwingend auf mich zu. So, mit dem muss ich mich als erstes einmal auseinandersetzen. Und so sind die Filme alle gewesen, uneingeladene Gäste.
Sie haben da aber auch neue Fans gefunden. Wir haben es jetzt gesagt, junge Leute, die jetzt, die Sie entdecken, eine ganz neue, ein neues, auch ein anderes Filmumfeld. Spüren Sie das für Ihre Arbeit? Oder ist das anders als früher, als Sie noch in Deutschland Filme gemacht haben?
Nein, das ist auch nicht anders. Nur es ist auffällig, ich bekomme ja relativ viel E-Mail und da sind jetzt heute die 15-Jährigen, die wegen Aguirre nachfragen oder die wegen Herz aus Glas nachfragen. Ganz, ganz junge. Mhm. Und die sind aktiv und die gehen eben meistens mit ihren Anfragen übers Internet. Und ansonsten mache ich alle möglichen Sachen, neue Entdeckungen, zum Beispiel als Schauspieler in Jack Reacher mit Tom Cruise.
Ja, unvergesslich.
Richtig, ja, ich mache das, weil ich das gut mache. Ich weiß, dass ich als Bösewicht richtig gut bin auf der Leinwand.
Ein richtig guter Bösewicht, das war Werner Herzog im Gespräch mit Brigitte Hering und Tom Hägler. Heute Nachmittag wird sich der Filmemacher Herzog 2 Stunden lang Zeit nehmen für Fragen aus dem Publikum hier in Locarno. Masterclass heißt diese Art der Begegnung. Und mein Kollege Samuel Wies hat die Italienerin Grazia Paganelli getroffen. Sie ist Programmverantwortliche beim Nationalen Filmmuseum in Turin. Und sie hat ein Buch über Werner Herzog geschrieben und leitet diesen Donnerstag die Diskussion mit Werner Herzog.
Ja, und ich wollte von Grazia Paganelli wissen, was man sich als Laie quasi unter so einer Masterclass vorzustellen hat.
It's a very short travel inside a director. I think it's very useful for audience to understand what kind of cinema a director wants really to do and what a director means with this cinema.
Es sei eine kurze Reise ins Seelenleben eines Filmemachers. Das Publikum erfahre bei diesen Masterclass-Veranstaltungen, welche Vorstellungen ein Regisseur, eine Regisseurin vom Kino habe. Ein Austausch quasi.
I know Werner is not a message director. If you ask him, what kind of message do you want to reveal with this film, he, I think, will answer you. If I wanted to give a message, I would send you a text with my cell phone.
Werner Herzog sei kein Filmemacher mit einer klaren Message an den Zuschauer. Im Gegenteil, auf die Frage, welche Botschaft er mit seinen Filmen rüberbringen wolle, gebe es offenbar die Antwort, wenn ich eine Botschaft verschicken will, dann schreibe ich eine Textnachricht auf meinem Handy. Und trotzdem, bei der Diskussion heute Nachmittag wollte ich von ihr wissen, welche Frage wird sie den Herzog stellen?
Oh, I want to ask him, of course, this important relationship with audience. In general, nobody seems to understand that with his films, he really talk with audience directly. There is not a medium. And then I hope audience will make a lot of questions. I'm sure of that. And I know he likes to answer to people questions.
Sie werde Werner Herzog über die spezielle Beziehung zwischen ihm und dem Publikum befragen, sagt Grazia Paganelli. Denn auf den ersten Blick würde man vielleicht nicht vermuten, dass Herzogs Filme das Publikum ganz direkt ansprechen. Sie erhoffe sich auch viele Fragen aus dem Publikum, weil sie wisse, dass Herzog diese Art von Diskussion sehr schätze.
Herzlichen Dank. Samuel Wies. Blenden wir zurück ins 16. Jahrhundert in England oder auf die englische Insel. Die Nachfolge des verstorbenen Königs Heinrich VIII. hat sich schwierig gestaltet. Es geht um Fragen des Anspruchs auf den Thron, um legitime oder illegitime Kinder des Herrschers. Man hört sie gerade im Hintergrund ganz offenbar. Es geht um politische Allianzen, um religiöse Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten. Es geht um England, Schottland, Frankreich und Spanien. In England herrscht Königin Elizabeth, in Schottland ihre Cousine, die Königin von Frankreich auch, Mary Stuart. Ein Stück britische Geschichte. Beide diese Königinnen haben eigentlich Anspruch auf den englischen Thron. Die versteckte Auseinandersetzung gewinnt dann Queen Elizabeth später. Mary Stuart wird in Gefangenschaft genommen und später auch hingerichtet. Eine dramatische Geschichte, die Autoren wie Friedrich Schiller oder Stefan Zweig inspirierte, die auch etliche Male verfilmt wurde. Und der neue Film des Regisseurs Thomas Imbach verfilmt auch wieder diese Geschichte der Mary, Queen of Scots. In der Szene, die wir hören werden aus dem Film, da hören wir die Königin, die einen Brief an ihre Cousine Elizabeth schreibt. Und sie sagt, morgen wird England nicht mehr zwei Königinnen haben, sondern in demzufolge nur noch eine. Zögern Sie nicht, was es zu tun gilt.
Elisabeth, ma chère cousine, cette lettre sera la dernière de mes lettres non envoyées. Demain, l'Angleterre n'aura plus de reine. N'hésitez pas à faire ce qui doit être fait.
Soweit der Ausschnitt aus dem Film Mary, Queen of Scots. Thomas Imbach, herzlich willkommen. Das Gespräch werden Brigitte Hering und Michael Sennhauser mit Ihnen führen.
Ja, Thomas Imbach, eine einfache Frage zum Einstieg. Warum dieser Stoff und warum jetzt?
Ich kann nur an Herzog anschließen und sagen, die Mary hat bei mir an die Türe geklopft und ich habe mich für diese Figur zunehmend zu interessieren begonnen und wusste am Anfang, Schiller lasse ich weg, das ist mir zu pathetisch. Ich kannte den von der Schule und bin dann zum Buch von Stefan Zweig gekommen und das hat das Ganze ins Rollen gebracht, weil er wirklich eine persönliche, spezielle Perspektive auf diese Geschichte hat, die auch ganz unbekannt ist im englischsprachigen Raum. Ja, und so wurde es eigentlich mein Begleiter für diesen Film.
Die Zeit, also die ganzen Königsdramen, die sind ja im Moment durchaus en vogue. Es gibt die Tudors am Fernsehen, es gibt die Tudors in Romanen. Uns scheint das fast global zu interessieren, dieses ganze Hickhack, das Köpferollen, die politischen Querelen. Und bei Ihnen ist das durchaus präsent im Film, aber irgendwie zurückgenommen. Also die Sensation ist raus, könnte man sagen.
Es ist so, dass ich mich nie für Königsgeschichten jetzt besonders interessiert habe oder einen Kostümfilm machen wollte, sondern es ging mir eigentlich nur um die Mary selber als Mensch. Ja. Auch im Vergleich zu Elisabeth. Ich habe mich immer gefragt, was die Elisabeth-Filme sollen, wieso die Leute so fasziniert sind von Elisabeth. Und weil für mich Mary die viel modernere Frau ist. Ja. Und vielleicht die altmodischere Königin als Elisabeth. Und etwas Wichtiges im Film war auch diese Beziehung der beiden Königinnen, die eigentlich über den ganzen Film ist das der längste dramaturgische Bogen. Und ich muss ja kurz korrigieren, es gibt nicht etliche Mary-Verfilmungen. Also Mary ist im modernen Kino noch nicht angekommen. Ja? Also die letzte ist von den 70er Jahren. Und es wird jetzt wieder neue Filme geben, aber glücklicherweise sind wir jetzt die Ersten, die fertig sind. Und neu an dieser Darstellung ist, dass bisher wurden ja Mary und Elisabeth meistens wie zwei Löwinnen in die Arena geworfen, um aufeinander loszugehen, also insbesondere auch bei Schiller. Und mein Anspruch war, dass die beiden Frauen zeitlebens so nah waren, aber sich nie in die Augen sehen konnten, ja.
Sie haben das ja auf faszinierende Weise gelöst. Also einerseits ist der Briefwechsel da und die eine spricht von der anderen. Und wenn es dann tatsächlich zur Begegnung kommt, dann sind das zwei Puppen, also Königinnenpuppen, die dann tatsächlich das vorführen, was auch das Volk belustigt, nämlich so eine Art Zickenkrieg. Das ist eine elegante Lösung, um die direkte Konfrontation darzustellen, die gar nicht stattgefunden hat und das Ganze als Spekulation auch zu zeigen. Also wirklich hübsch. Aber es liegt eine gewisse Gefahr drin. Also es ist ja eine Form von Verniedlichung, dieser Puppenkampf.
Ich glaube, die Beziehung der beiden Frauen wird weniger über die Puppen dargestellt als über die Briefe von die nicht abgesandten Briefe von Mary an Elisabeth und Mary als sie ist präsent wie ein Schatten, sie ist wie eine innere Figur, die gar nicht existiert. Es gibt keine Schauspielerin dafür. Elisabeth wird zu einer Obsession für Mary. Die Puppen waren für mich eher der Versuch, aus den Schlossmauern hinauszugehen, auch einen Kontakt zum Volk aufzunehmen und eine Erzählweise aus der Zeit in den Film zu bringen. Ja, auch dieses Shakespeare-Verfremdungseffekt-Element und weniger jetzt die Geschichte von Mary und Elisabeth. Es ist auch ein Schuss Humor für diese Puppenszenen, der dazu gehört.
Indem Sie diese Briefe als Off-Stimme von Mary unter den ganzen Film legen, schaffen Sie ja das, was die Puppen, die kommunizieren miteinander, also das ist die Elisabeth, die sonst nicht präsent ist, aber die Briefe, das ist nur Mary und sie sind ja nicht abgeschickt. Was mich ganz praktisch interessiert, was sind das für Texte? Sind die von der Vorlage von Stefan Zweig entnommen oder gab es diese Briefe tatsächlich?
Es gibt viele Briefe zwischen den beiden, aber diese Briefe sind mit Material von Zweig weiterentwickelt, sagen wir es so. Ja. Also es gibt keine solchen Briefe bei Zweig, aber es gibt, ich würde so sagen, es sind einfach Weiterbearbeitungen, die beim Schnitt dann zu diesen Briefen geführt haben und aber nicht so direkt existieren und auch nicht, also das ganze Material im Film ist schon motiviert von authentischen Quellen, aber natürlich, wenn man die authentische Sprache benutzen würde, wäre die ja sehr unverständlich für unsere Ohren und es wurde auch abgeglichen auf die Dialoge im Film und damit es die Sprache vom Film hat. Ja, das ist ja nicht die Originalsprache von damals.
Da Sie sich auf das Buch von Stefan Zweig berufen, auch im Vorspann des Films, Stefan Zweig wird genannt, ist natürlich die Versuchung groß, dass man den Film auch eine Art als Lektüre betrachtet. Und wenn ich zurückblende auf Ihre Lenz-Verfilmung nach Georg Büchner, die war ja durchdrängt von autobiografischen Elementen von Ihnen. Also das war sozusagen die Lektüre des Buches plus Ihr eigenes Leben. Und hier kam ich dann in Versuchung zu sagen, hier hat er irgendwie Stefan Zweigs ruhelose Flucht durch Europa und bis nach Brasilien mit eingebaut in den Film, weil ja die Mary auch dauernd auf der Flucht ist. Hat das was?
Man kann das so sehen, wenn man Zweigs Biografie kennt, aber ich kenne die ehrlich gesagt nicht so gut. Und ich muss auch sagen, für mich war Zweig in dem Sinne nicht Literatur, obwohl es das natürlich schon ist. Für mich war Zweig einfach ein besonderer Blick auf diese Mary-Geschichte, ja, weil im Gegensatz, wie ich vorher gesagt habe, zu den Engländern, die immer nur interessiert sind, war Mary schuldig am Mord von Dante oder nicht, ist er der Einzige unter all den Mary-Darstellern, der sich für sie, für ihre Psychologie, für ihr Innenleben interessiert. Ja, und das hat mich beschäftigt. Aber ich habe mit viel authentischen Quellen auch gearbeitet. Und bei Lenz war es wirklich ein Stück, ein Diamant der Literatur, den es zu knacken gilt. Das war für mich etwas ganz anderes, ja. Und ich habe nur die Perspektive von Zweig übernommen und das ganze Material habe ich dort geholt, wo es war, ja, nämlich in den Archiven, in den Büchern und wo auch immer, ja. Also von dem her ist Zweig schon ein wichtiger Wurf bei Mary, aber nicht als literarische Vorlage.
Also Sie haben Stefan Zweig nicht wie eine Art Filter über die historische Figur gelegt, sondern nur als Inspiration, kann man das so sagen?
Als mehr, welche Brille er auf welche Perspektive er auf Mary eingenommen hat, was ihn bei ihr interessiert, das hat mich auch selber interessiert. Ja, es ist so, bei Zweig weiß man ja, dass er ein Zeitgenosse von Freud war und mit tiefen Psychologie vertraut war und auch viel in seinen Büchern das vorkommt. Und das war eigentlich für mich so der Hauptaspekt, als Instrument mit dieser Figur etwas Interessantes anzufangen und nicht einfach ein sogenanntes Historiendrama, wo die Köpfe rollen. Ja, das hat mich nie interessiert, sondern wie ich anfangs gesagt habe, Mary hat an meine Tür geklopft und es war nur diese Figur, wo ich mich dann auch entschlossen habe, das historisch zu erzählen und nicht auf einer Manager-Etage oder in einem afrikanischen Stamm. Das waren zuerst auch so Ideen, die ich hatte, bis ich dann gesagt habe, Mary muss man mit ihr im 16. Jahrhundert erzählen, damit es funktioniert. Ja.
Mary, Queen of Scots, ein Film von Thomas Imbach. Der wird dann irgendwann mal anlaufen, nehme ich an. Haben Sie das Datum schon bereit?
7. November.
7. November in den Kinos zu sehen. Thomas Imbach, herzlichen Dank für den Besuch und wir lassen Sie, entlassen Sie mit einem Stück Musik aus der damaligen Zeit. Heißen tut es Pastime with Good Company, Freizeitvergnügen in guter Gesellschaft. Und der Autor dieses Stücks ist niemand anders als der Vater von Queen Elizabeth, König Heinrich VIII. Soweit war es das für heute aus Locarno vom Filmfestival. Morgen kommt leider schon die letzte Sendung. Ich bin dabei mit einem fast schon etwas weinenden Auge, muss ich sagen. Wir werden uns morgen verabschieden mit einer Sendung, wo wir noch mal ein paar wichtige Momente Revue passieren lassen. Nun aber, arrivederci da Locarno. Mein Name ist Erik Facon.
SRF 2 Kultur und SRF 4 News aus Locarno.
Nach diesen beiden Schweizer Stimmen sind wir jetzt bei den Alpentönen. Doch bei diesem Festival in Altdorf spielen nicht nur Schweizer Formationen. Die drei Tage beginnen mit der deutschen Band Six Alps and Jazz rund um den Trompeter Matthias Schriefel. Er ist im Allgäu zu Hause und musikalisch in verschiedenen Genres. Hauptsache, es geht nicht bierernst zu und her.
Ja, grüß euch miteinander. Ich freue mich, dass ich das Festival Alpentöne mit meiner Band Six Alps and Jazz eröffnen darf. Das wird ganz gewiss ein rechter Gaudi und wenn ihr jetzt das Allgäuerische verstandet, dann kann ich natürlich auch ein bisschen Hochdeutsch schwätzen.
Lustig, lustig, so der Name dieses Stückes und so könnte eigentlich auch die Band von Matthias Schriefel heißen, denn
die Band muss immer klingen wie ein Kindergarten, in dem jeder Spaß hat am Spielen und in dem sich alle lieb haben, sonst können wir diese Energie nicht erzeugen, die ich erzeugen will.
Bei all dem Spaß oder dem Kindergarten, wie Matthias Schriefel es ausdrückt, sollte man nicht vergessen, dass hier Musiker von höchster Qualität zusammenspielen, die sich sowohl im Jazz als auch in der Volksmusik bestens auskennen. Diese beiden Musikformen seien sich sowieso viel näher als gemeinhin vermutet.
Und es gibt irrsinnig viele Ähnlichkeiten. Zum Beispiel braucht man in beiden Musikformen keine Noten, jede Aufführung ist einzigartig und jeder kann mit jedem spielen, und auch jeder Jazzmusiker mit jedem Volksmusiker. Man kann auch Stücke spielen, die man vorher noch gar nicht gespielt hat oder gar nicht kennt. Es gibt wahnsinnig viel Improvisation, auch in der Volksmusik. Und das gleiche Stück kann mal 2 Minuten dauern, mal 2 Stunden, wenn man gut drauf ist. Es hängt ganz viel von der Emotion ab, mit der man spielt. Und das eigentliche Material, das man spielt, ist sowohl in der Volksmusik als auch im Jazz eigentlich völlig wurscht. Es ist viel wichtiger, wie man es spielt.
Der 31-jährige Matthias Schriefel stammt aus der Nähe von Kempten im Allgäu. Aufgewachsen ist er mit 5 Geschwistern in einer musikalischen Familie. Die Volksmusik dieser Region habe er sprichwörtlich mit der Muttermilch aufgesogen. Aber nicht nur hier fühlt er sich wohl. Und daher ist er auch bei der aus München stammenden Unterbiberger Hofmusik ein gern gesehener Gast.
Die Unterbiberger Hofmusik ist zuerst einmal eine Familienmusik. Der Däder und der älteste Bub spielen Trompete. Die Mutter spielt Ziehorgel, Der mittlere Bub spielt Trommler und Horn und der kleinste Bub, der ist 10, der spielt ab und zu noch Euphonium. Ja, früher hat die Band bloß bayerische Volksmusik mit Jazz zusammengemischt, das war aber damals praktisch eine Pionierarbeit. Mittlerweile macht das ja praktisch jeder.
Was nicht heißt, dass es deswegen keinen Spaß mehr macht, zuzuhören. Das war der Trompeter Matthias Schriefel. Er eröffnet morgen Freitag mit seiner Band Six Alps and Jazz das Festival Alpentöne in Altdorf. Am Lack des Landes und viele seiner kritischen Reportagen sind ein Leservergnügen bis heute. Vor 20 Jahren ist Niklaus Meyenberg gestorben. Der Schriftsteller, Journalist und Historiker war ein Wortgewaltiger, ein Provokateur und hat Zeit seines Lebens polarisiert. Ihm selber war eines wichtig:
Freiheit, sich einzumischen. Weil man eben nicht zu einer Institution oder zu einem Staat gehört, in bezahlter Position, man gehört nicht zur beamteten Intelligenz, sondern man kann sich die Freiheit rausnehmen, die Sache eben so zu sehen, wenn man es fühlt und denkt.
Nun widmet ihm seine Heimatstadt St. Gallen eine Ausstellung. Dahinter steht sein Freund und Weggefährte Stefan Keller und Kulturredaktor Christoph Keller hat ihn gefragt, wie man Niklaus Meyenberg zeigen kann.
Es gibt dieses Foto von Niklaus Meyenberg, wie er aus dem Dunkel eines Hauseingangs ans Licht tritt, Lederjacke über der Schulter, sein Haar wild, die Hand hebt er schützend vors Gesicht, er will nicht geknipst werden, nicht gesehen werden. Der Schriftsteller, Journalist, Historiker, Reporter, Dichter Niklaus Meyenberg, 1940 geboren, aufgewachsen in St. Fieden in St. Gallen, war, so heißt es in der Ankündigung zur Ausstellung, einer der bekanntesten, umstrittensten und zeitweilig einflussreichsten Schweizer Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Wie zeigt man ihn in einer Ausstellung? Stefan Keller, selber Autor und Kurator der Ausstellung, ein langjähriger Freund und Weggefährte Niklas Meyenbergs.
Wir versuchen nicht den Mythos Meyenbergs zu zeigen, sondern den Autor Meyenberg. Das heißt, wir versuchen die Leute auf seine Texte hinzuweisen und sie dazu zu bringen, wieder Meyenberg zu lesen.
Ihn wieder lesen. Er hat die Reportage neu erfunden, hat mit seinem Buch «Reportagen aus der Schweiz» ein ganzes Land aufgerüttelt. Er hat mit seinen Recherchen etwa zur Erschießung des Landesverräters Ernst S. gezeigt, wie packend Geschichtsschreibung sein kann. Und er hat, nebst vielem anderen, mit seinem Gedichtband «Die Erweiterung der Pupillen beim Eintritt ins Hochgebirge» seine sensible, seine verletzliche Seite nach außen gekehrt. Wer erinnert sich noch an ihn, Meyenberg, der seinem Leben vor 20 Jahren ein Ende setzte?
Ich persönlich denke oft an ihn. Ich war mit ihm befreundet. Ich hatte viel Umgang mit ihm. Ich denke oft an ihn. Aber er ist schon aus dem Bewusstsein der Leute verschwunden. Die Jungen kennen ihn zum Teil gar nicht. Jetzt merken wir allerdings mit der Ausstellung, dass wir auf eine große Resonanz stoßen, schon im Vorfeld. Das heißt, irgendwo ist das Wissen schon noch da, dass es Meyenberg gab und die Erinnerung an ihn.
Sich an Meyenberg erinnern, das heißt auch, sich daran erinnern, was ein streitbarer, manchmal auch ein einsamer Streitbarer alles ausrichten konnte. Es gab Aufruhr wegen eines frechen Beitrags über den Fürst zu Liechtenstein. Meyenberg erhielt Schreibverbot beim Tagesanzeiger und sein Buch zu den Verflechtungen des Clans rund um den General Wille löste eine heftige polemische Debatte unter Historikern aus. Sind diese seine scharfen Interventionen von damals noch verständlich heute, fragte ich Stefan Keller. Nicht alles erschließe sich heute, sagt er, aber...
Werke von ihm, das über den Landesverräter Ernst S., das Buch über Maurice Bavaud, der Hitler töten wollte, oder das Buch über den Wille-Clan, den Clan des Generals im Ersten Weltkrieg, das sind nach wie vor große historische Werke, die Bestand haben.
Seine Texte sollen in der Ausstellung im Kulturraum am Klosterplatz in St. Gallen, also im Zentrum, stehen, damit man anhand dieser Texte wieder erkennen kann, wieder einer geschrieben, wieder einer gedacht und wieder einer gewirkt hat. Was kann man lernen heute von Meyenberg?
Ich glaube, dass die Geschichtsschreibung immer noch sehr von ihm lernen könnte, nämlich von der Anschaulichkeit der Darstellung, von der Vermeidung des wissenschaftlichen Jargons. Ich glaube, auch der Journalismus kann nach wie vor von ihm lernen. Allerdings hat sich beim Journalismus die Situation radikal geändert. Also solche lange Texte, wie er geschrieben hat, die sind heute nur noch bei ganz wenigen Zeitungen überhaupt unterzubringen.
Überhaupt, wie Meyenberg unterbringen? Er hätte sich dagegen verwahrt vielleicht, dass man ihn ausstellt und erst noch in St. Gallen, dort, wo man ihn so heftig angefeindet hat, Zeit seines Lebens.
Ja, das ist so. Es gab und gibt Feinde von Meyenberg in St. Gallen. Uns kümmert das allerdings nicht, denn wir halten Meyenberg nicht für eine St. Galler Angelegenheit.
Sondern für eine schweizerische, sagt Stefan Keller. Und so wird die Ausstellung denn auch auf Wanderschaft gehen, nach Luzern, nach Bern, nach Fribourg. Allerdings, der private Meyenberg, Niklas Meyenberg, der ein Polterer sein konnte, der ein Bedürftiger war auf seine Art, er wird ausgeklammert.
Wir zeigen vom Privatmann eigentlich ironische Dinge, wir zeigen Gegenstände einige, aber das, im Wesentlichen zeigen wir das, was er gearbeitet hat.
Als wollte er sich wiederum nicht zeigen, Niklas Meyenberg, auch 20 Jahre nach seinem Tod.
Warum Meyenberg? Pourquoi Meyenberg? Die Ausstellung wird morgen im Kulturraum am Klosterplatz in St. Gallen eröffnet und sie dauert noch bis Ende September.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.